Triggerwarnung. Für Menschen, die Missbrauchs- oder andere traumatische Erfahrungen gemacht haben, könnte das Hören dieser Folge retraumatisierend sein.
Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Und heute sitzen wir hier wieder zu dritt. Erstmal hallo an Marlene.
Ja, hi, und ich grinse schon wieder von Ohr zu Ohr. Ich weiß nicht, was ich so witzig finde, wenn du deine Sache da machst.
Ja, schon okay, ich habe mich dran
gewöhnt. Und wir haben eine Gästin.
Und ja, wir sitzen hier mit einer Gästin heute und das ist die Unternehmensberaterin und jetzt auch Autorin Jana Baumann. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein und danke euch für die Einladung.
Ja, und ich habe gerade schon gesagt, jetzt auch Autorin, das signalisiert so ein bisschen, das ist, du bist sozusagen frisch unter die Autorinnen gegangen und zwar, dein Buch erscheint in wenigen Tagen und mit dem Titel droppe ich dann heute auch schon unser Thema. Ich lese ihn mal vor, der Titel ist erstmal ganz kurz und der heißt Unsagbar und der Untertitel verrät dann, worum es geht und zwar heißt der, was Vergewaltigung bedeutet und wie ich zurück ins Leben fand. Mhm. Und jetzt übergebe ich mal an dich, Jana. Also der Anlass für dieses Buch ist durch den Untertitel schon sehr deutlich. Wann und wie hast du dir überlegt, dieses Buch zu schreiben?
Ja, genau, vielleicht vorab für diejenigen, die das Buch noch nicht lesen können. Das ist ja jetzt ganz frisch erscheint es. Ja, genau, ich bin vergewaltigt worden und habe danach den Weg gefunden in die Beratungsstelle Lara. Mhm. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen. Für mich eine ganz wichtige Organisation. Und die bietet Hilfe für Frauen, die Erfahrungen machen mussten mit sexualisierter Gewalt. Und dort habe ich tolle Hilfe bekommen und habe sehr viel lernen müssen über diese Tat, über Mythen, die dieser Tat anhaften, über die Justiz, über die Gesellschaft, über Erwartung und so weiter. Also ich habe sehr viel gelernt und lernen müssen auf diesem Weg. Und relativ früh habe ich mir schon gedacht, warum wusste ich das alles nicht? Ja. Warum reden wir nicht darüber in dieser Gesellschaft? Und damit war dann für mich irgendwie auch, ich glaube, ich muss irgendwie darüber schreiben. Also diese Idee und das Gefühl, das tun zu müssen, war relativ früh. Geboren.
Und du hast ja in unserem, wir haben ja ein kleines Vorgespräch geführt, auch gesagt, gerade so dieses Thema Mythen rund um sexualisierte Gewalt, das bewegt dich sehr. Und das haben wir so uns auch für heute ein bisschen als Überschrift gegeben.
Ja, weißt du was, ich muss mal ganz kurz sagen, ich kenne ja so viele Mythen zu Sexualität. Das ist einfach so als Sexologin, die Leute sitzen auf dem Sofa und glauben immer an irgendwelchen Sätzen. Aber ich finde, die hier, die sind, das ist ja das Fiese, wenn wir gleich darauf kommen, die sind da, aber die sind so ungeil versteckt da. Die sind versteckter als die anderen. Die sind viel deutlicher, die anderen mit, was weiß ich, um nur eines zu nennen, dann ihr wisst, worüber wir sprechen, Sex ist ein Trieb. Oder das haben alle gehört. Oder Frauen sollen ja kommen vom Geschlechtsverkehr. Also das ist ja, danke an Freud. Also solche Sätze, die nicht stimmen. Aber in dem Bereich hier, wo du unterwegs bist in deinem Buch, ich kenne die natürlich, aber mir ist aufgefallen, wie man die herholen muss. Und zwar das herholen muss, woran alle glauben. Weißt du, was ich meine? Es ist so ganz merkwürdig, versteckt.
Ja, und trotzdem prägt das uns so, ne? Glaube ich, unsere inneren Bilder, auch wenn wir uns derer nicht so bewusst sind. Und das war für mich auch so. Und ich glaube, ja, was ich ganz schön finde, ich glaube, an der Stelle haben wir wirklich ja auch eine Schnittmenge, dass es uns, also was euer Anliegen mit der Sendung ist, so wie ich es verstehe, und was mein Anliegen mit dem Buch auch ist, nämlich diese Mythen besprechbar zu machen, ein Stück zu enttabuisieren und auf den Tisch zu legen und sich anzugucken und zu sagen, was ist daran und woher kommen die eigentlich und warum leiten die uns so. Und ja, die Mythen zum Thema Vergewaltigung, da gibt es einige. Ich kann ja mal mit ein paar starten oder vielleicht starten wir auch so ein Gedankenexperiment mal. Das kommt übrigens von Sozialpsychologen, die sich damit beschäftigt haben, dazu eine Menge geforscht haben. Und ja, eine Vergewaltigung. Also wenn wir mal ein Gedankenexperiment machen und uns überlegen, was glauben wir denn, wo eine Vergewaltigung typischerweise stattfindet?
Ja.
Ich könnte immer sagen, welche Bilder bei uns auftauchen.
Ja. Ja, ich bin jetzt natürlich sehr vorbelastet, so weil ich dein Buch gerade erst gelesen habe. Aber
und ich bin Sexologin, also das ist klar.
Ihr seid die Falschen für das Experiment.
Ja, nee, aber ich weiß, worauf du hinaus willst und was ich wahrscheinlich, wenn ich dein Buch nicht gelesen hätte, jetzt gerade erst nochmal und wieder dafür sensibilisiert wäre, kommen einem natürlich irgendwie diese Bilder, die man vielleicht auch als Kind von Eltern, als junges Mädchen so mit auf den Weg, wenn man irgendwie ausgegangen ist und so. Das ist so Achtung im Dunkeln und wenn du alleine und auf der Straße und dann kommt da einer irgendwie so ein Wildgewordener aus der Ecke hervorgeschossen und zieht dich da ins Gebüsch. Das sind wahrscheinlich so diese, das worauf du jetzt gerade auch so ein bisschen angespielt hast, Jana, vermute ich mal, oder?
Ja, ich finde das ganz spannend. Ja, und ich glaube, würden wir eine Umfrage machen, würde die Quote relativ hoch sein, derer, die sagen, naja, im dunklen Park, irgendwo, genau wie du es beschreibst, ne, irgendwo draußen im Dunkeln in einer gefährlichen Ecke.
Zum Beispiel.
So. Ja. Und wenn wir uns dann Gedanken darüber machen und sagen, wie sieht denn so ein typisches Opfer einer Vergewaltigung aus? Dann auch dann entstehen Bilder in unserem Kopf. Und ich würde auch da die Prognose wagen, zu sagen, viele denken an eine junge Frau, die vielleicht leicht bekleidet, möglicherweise etwas angetrunken, auf dem Weg ist von irgendeiner Party, Disco, whatever, nach Hause, stark geschminkt und auch, ne, also irgendwie
stark so geschminkt.
Die wehrlose Frau, also vielleicht körperlich.
Ja, und die unsichere Frau, so, Leute, die so ein bisschen unsicher sind mit sich und so weiter.
Und auch das ist so ein Stereotyp, was wir schnell vor Augen haben. Und wenn wir dann überlegen, und wer sind denn mögliche Täter? Und uns davon wird man dann kommen, die aus dem Busch gesprungen, von irgendwo und sind psychisch kranke Triebtäter. Du meinst das Wort Trieb gerade. Und da bin ich noch nicht bei rassistischen Motiven, die durchaus auch in unserer Gesellschaft wirksam sind. Und das sind Bilder, die wir, glaube ich, alle irgendwie kennen, die uns schon mal begegnet sind und bei manchen sehr tief verankert sind. Und das stimmt einfach überhaupt nicht mit der Realität überein.
Nee.
Weil Vergewaltigungen finden zu jeder Tageszeit statt, betreffen alle Frauen, überwiegend Frauen oder weiblich gelesenen Personen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten, in Anführungszeichen, mit den unterschiedlichsten Bereichen. Und die meisten Betroffenen sind eher Personen, die sind Menschen mit Behinderung, sind pflegebedürftige Personen, sind ältere Frauen. Und wenn man sich das überlegt, wo Vergewaltigung eigentlich stattfindet, dann hat das eben wenig mit diesem Narrativ zu tun. Und wenn wir uns auf der anderen Seite vielleicht auch noch ganz kurz klar machen, dass auch der Täter in den allermeisten Fällen nicht aus dem Busch springt und irgendein Unbekannter ist, sondern 80% der Betroffenen den Täter bereits kennen.
Kennen ihn. Genau. Das ist eine wilde Zahl. Das ist eine wilde Zahl. Weil das sind ja eigentlich nicht alle, aber fast alle. Und das heißt, von wegen, du sorgst dich um einen fremden Typen irgendwo. Nee, die sind ganz nah dran. Entweder Familie oder im Geschäftszusammenhang oder wie es Arbeitsumfeld,
Arbeitsumfeld, also eigentlich man könnte fast sagen im Inner Circle oder zumindest unter den Menschen, mit denen man mehr oder weniger täglich oder sehr regelmäßig zu tun hat. Bevor du, Jana, vielleicht gleich dann auf deinen konkreten Fall, der ja auch so alles andere als dieser Vorstellung entspricht, die wir oder dieses Bild, was wir hier gerade aufgemacht haben, habe ich mich gerade, weil das so passte, daran erinnert, dass wir im Vorfeld in unserem Vorgespräch auch über unseren Podcast-Titel gesprochen haben. Ach komm. So, den kann man ja in vielerlei, ne? Du warst so, du hast mal, das finde ich total zu Recht, ich habe mir da vorher auch nicht so die Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen, zu Recht in Frage gestellt, ob der Titel so passig ist im Zusammenhang mit diesem Thema, über das wir heute sprechen, also sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, weil da schwingt ja, also da schwingt allerlei mit. In Ach komm, würde ich mal sagen. Und ich könnte mir vorstellen, da ist ja auch so dieses, was du vielleicht so im Kopf hattest, ich mutmaße jetzt einfach mal.
Ja, da ist ein Mythos drin
dieses,
für dieses
Thema.
Ach komm,
stell dich jetzt nicht so an. Oder? Woran hast du gedacht?
Ja, genau. Das ist mir erstmal aufgefallen. Ich dachte, also hatte so ein Störgefühl, ne? Und dachte irgendwie, nee, hier muss keiner kommen.
Ja.
Also jede und jeder darf Stopp sagen. Und gerade nochmal mit Blick darauf, auf diese 80% derjenigen, die den Täter kennen oder ja, in einer Beziehung möglicherweise sogar zum Täter stehen, ist das umso fataler sozusagen, dass, glaube ich, häufig ja, es schwierig ist zu sagen, stopp.
Und weißt du, meinst du in dem Ach komm, ne, von unserem Podcast, da ist ja, wenn man von Vergewaltigung spricht, doch dieses, also ich meinte diesen Mythos drin, nee, das kann doch gar nicht sein. Ach komm. Also, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das so, meine ich. Das, so hatte ja, ich es tatsächlich das verstanden, dass wenn man als Frau, da kommen wir ja hin heute, auch im Gespräch, ich weiß es, weil es auch im Buch so eine große Rolle spielt, dieses, das kann doch nicht sein. Ach komm, so war es doch nicht. Oder da hast du doch bestimmt. Oder aber da greife ich vielleicht sogar vor.
Was falsch verstanden, dich falsch verhalten oder. Ich möchte einmal, bevor wir es auseinandernehmen, nochmal einmal kurz erzählen, wie es tatsächlich, wie wir auf den Titel. Das war nämlich aus der Redaktion damals hier heraus entstanden, die Idee. Und da ging es wirklich so, weil da ging es eher um das Thema Scham. Also ich habe das schon mal hier im Podcast, ich erzähle es jetzt nur ganz kurz, weil es nicht so weit wegführen soll vom eigentlichen Thema. Aber jetzt ist es ja interessant, vielleicht zu wissen, woher es oder wie es wirklich gemeint war. Und dann ging es, also war große Scham im Team und wir wollten Themen für diesen Podcast brainstormen und was interessiert uns zum Thema Sex und Sexualität. Und dann haben wir so gemerkt, oh, alle waren so ein bisschen beschämt und keiner mochte sich da so richtig outen und sagen, was ihnen so interessiert. Und dann hat irgendwann eine Kollegin gesagt so, ach komm, lass uns jetzt einfach mal drüber. Also es hatte wirklich eigentlich eher so, ne, dieses mal mit den Tabus sprechen und lass uns mal drüber, was ist denn dabei, mal über Sex zu sprechen. Und es war tatsächlich in diesem Kontext, aber ich verstehe total, dein Gedanken, Jana, in diesem Kontext, absolut, gebe ich dir total recht, ist es, braucht es viel Fantasie, um irgendwie eine positive Konnotation zu finden. So, und das war mein kleiner Exkurs jetzt.
Das war dein Exkurs, ja, danke. Und ich würde gerne, Annalene, du hast das gerade angesprochen, ich finde das so ein wichtiges Thema, weil du hast total recht, genau dieses Ach komm, ich beschreibe es auch im Buch, weil es was ist, was mich sehr viel beschäftigt, diese Täter-Opfer-Umkehr, die übrigens auch Teil dieser Mythen ist, ne? Also Teil dieser Beschreibung, wie sieht denn ein vermeintliches Opfer aus, bedeutet auch schon fast so eine Art Mitschuld. Also was hat sie denn angehabt? In welchem Zustand war sie? Wie auch immer. Wo hat sie sich aufgehalten? Warum war sie? Also, und da liegt total was drin, dass es ja interessant ist, dass bei dieser Tat, man nennt es auch, Justice Gap, ne? Also dass so die Diskrepanz zwischen den Anklagen und den tatsächlichen Verurteilungen in keinem anderen Bereich so groß ist wie da.
Nee.
Also über Justiz werden wir nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen sprechen. Und ich finde das so spannend, wie schnell diese Gedanken auch bei mir da waren, zu sagen, was habe ich falsch gemacht?
Ja.
Und, und von daher finde ich den Gedanken, die du zu dem Ach komm hast, auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ja, weil das stimmt auch, das geht.
Ja, weil das ist im Buch sehr aufgefallen. Das war ein sehr, sehr großes Thema für dich. Da, also da diese Lara, die Beratungsstelle, richtig, ne, Lara, ja, die mussten dir es ja so gut wie immer wieder sagen, damit du nicht immer weiter daran glaubst, dass du Teilschuld hast oder so. Und dabei, wir haben die Geschichte nicht erzählt, vielleicht tun wir es auch gar nicht, hattest du keine. Du hast nichts getan und selbst wenn du einen kurzen Rock angehabt hättest oder dieses, womit hat sie ihn gereizt, dass das schon dazu führen kann, dass Nein nicht Nein ist, also das ist nicht in Ordnung, also mich macht das rasend, aber du hast es alles erlebt, aber du hast es, wie du gerade gesagt hast, und das finde ich das Schwierigste, selber geglaubt.
Ja. Also ja, und du hast aber auch gesagt, und das fand ich auch sehr interessant, dass du dich nie so, also als so dieses Opfer einer solchen Straftat irgendwie vorher gesehen hättest. Also ne, du hattest ja offenbar auch eine Vorstellung sogar vorher davon im Kopf, wie sieht so das klassische, sage ich jetzt mal vorsichtig, Opfer einer Vergewaltigung aus, und du hättest dich so da nie in dieser Richtung, da schwingt ja so viel mit, also du hast ja auch diesen riesen Exkurs in deinem Buch zur Gesellschaft, was die für eine Erwartungshaltung hatten, das liegt da ja alles auch so ein Stück weit mit drin, oder?
Ja, vielleicht geben wir den HörerInnen einen kurzen, also ich finde auch wichtig, dass wir hier nicht zu sehr über die Tat sprechen, aber vielleicht so einen Rahmenkontext.
Ja.
Es ist mir im Arbeitsleben passiert, das ist im Rahmen einer Veranstaltung, die ich moderiert habe, passiert, und es war eine der anwesenden Führungskräfte. Und es ist einfach die Situation an dem Abend für mich völlig unvorhersehbar außer Kontrolle geraten. Ich habe bin dann im Hotel auf dem Weg in mein Zimmer, habe ich die Kontrolle verloren und er hat sich die Kontrolle genommen.
Glaubst du nicht, man könnte das genau andersrum behaupten? Er hat die Kontrolle genommen und du hast die dadurch verloren. Ich finde es beeindruckend, was du schreibst über die, also das Nervensystem, weil das ist ja noch ganz, ganz wichtig zu sagen. Diese sogenannte, für mich nicht vorhandenen Mitschuld, weil egal wann das Nein kommt, ist es ein Nein. Aber wenn das Nervensystem so nicht, du kannst nicht flüchten, weil er sich die Kontrolle nimmt. Du kannst ihn auch nicht angreifen, weil er größer, breiter und die Kontrolle hat. Und auch diese unterschiedliche, wie heißt das, also ein Vorgesetzter. So,
da kommt dann, das Thema dann, Machtmissbrauch noch mit rein. Ne?
Ja, das meinte ich gerade, aber fiel mir gerade nicht ein. Ja. So, und dann macht das Nervensystem ja eine Sache, und das schreibst du ja in deinem Buch, das wissen nur so viele nicht. Das lockt dich aus, weil du nicht das machen kannst, was du sollst, nämlich angreifen oder flüchten. Dann lockt es dich aus und dann kannst du gar nichts machen. Anders als wie du geschafft hast, immer Nein zu sagen. Also, aber du konntest nicht, also man ist paralysiert, oder? Also das ist das eigene Nervensystem. Aber
genau, das ist das Gehirn, das interessante Mechanismus in solchen Situationen, wo man wirklich das Gefühl hat, das Leben ist
bedroht. Ja, genau, genau.
Und das war für mich auch so, daran habe ich ja dann auch viel gearbeitet im Nachgang. Ja. Und genau, das sind aber auch interessante Mechanismen. Vielleicht, Caro, nochmal zurück auch zu der Frage dieses Mitschuldgedankens. Ja. Das sind genau auch leider so einige Mechanismen, die im Nachgang zu dieser Tat passieren. Nämlich, dass das Gehirn die ganze Zeit versucht zu verstehen, was
das ist. Das zu erklären.
Und da ist ein Anteil davon, sich zu fragen, habe ich irgendwas nicht gesehen? Welche Signale habe ich nicht, weil es für mich so unvermittelt gekommen ist. Und
aber selbst wenn, ich betone, selbst wenn, da kam auch ein Nein. Und es ist egal, wann das Nein kommt. Ja. Egal, ob man vorher sogar geflirtet, gereizt, was du nicht getan hast, weil du hast es gar nicht auf dem Deckel gehabt. Aber selbst wenn, und du sagst vor deiner Tür Nein, dann ist das Nein, egal, was du vorher gemacht hast.
Auch, muss man sagen, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, seit 2016 im Sexualstrafrecht so als Grundsatz verankert. Nein heißt Nein. Egal, was es für ein Vorgeplänkel gab oder wie auch immer, das spielt an der Stelle eigentlich keine Rolle. Es steht da drin, es ist gut gemeint, aber du hast schon angedeutet, wir sprechen später über die Justiz.
Über die Justiz,
das wird genau, so nicht ganz ab. Ob es uns weiterhilft, das bleibt, lassen wir mal für den Moment dahingestellt. Aber es steht drin.
Und es gibt ja auch, genau, das ist das Nein heißt Nein, was wichtig, schon mal eine wichtige Änderung war. Es gibt ja durchaus Länder, die Ja heißt Ja sagen. Also, dass das wirklich eine aktive Zustimmung braucht. Und dann kommen ganz schnell die, oh Gott, jetzt kann man überhaupt nicht mehr Sex haben und das ist ja dann fürchterlich, muss man irgendwie erst einen Vertrag unterschreiben. Nein, muss man nicht.
Nee.
Man muss sich nur vergewissern, dass das hier eine einvernehmliche Geschichte ist. Und da gehört, finde ich, am Ende gar nicht so viel dazu.
Nee, überhaupt nicht.
Und finde, das wäre tatsächlich was, wo ich denke, ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum nicht noch dieses Ja heißt Ja, um wirklich zu sagen, das ist doch am Ende was, wo zwei oder wie viele Menschen auch immer sich darauf einigen, ein tolles Erlebnis miteinander zu haben. Und sich nach dem Moment einmal zu nehmen, zu sagen, sind wir hier alle dabei?
Richtig. Ja, und mich regt es wirklich auf, weil generell dieses, warum muss ich überhaupt diskutieren, ob ich ein Ja und da heißt Ja und Nein heißt Nein? Wenn Menschen sich lesen, die mindmappen sich, die machen sich eine geistige Karte von ihrem Gegenüber. Und das können alle, auch Psychopathen. Also es war ganz klar, wenn ich mit einer Kamera im Flur gestanden hätte, dass ich hätte sehen können, dass du nicht wolltest.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, da brauchen wir gar nicht so viele Worte oder Vereinbarungen oder abchecken oder irgendwas. Es war mit dem ganzen Körper ein Nein.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der verzweifelte Versuch seitens der Justiz oder der Gesetzgebung irgendwie in so einen, ja, irgendwie schwer erklärbaren, wie du ja gerade selbst auch gesagt hast, nicht, also man kann, das ist so irgendwie jenseits der Vorstellung, man kann das irgendwie nicht rational erklären, so und dem Ganzen irgendwie eine Gesetzesgrundlage zu geben, aufgrund derer man theoretisch Straftäter, vermeintliche Täter, Täterinnen verurteilen könnte, aber das klappt ja nur bedingt.
Ja, und das ist eben, also ich glaube, da hat dieses Thema, und im Grunde gebe ich dir recht, Annalena, das ist, natürlich könnte man auch viel lesen, aber viele probieren ja nicht zu lesen.
Ja, aber das ist ja nicht zu übersehen. Aber ja, die ignorieren das Gelesene.
Und ich glaube, gerade wenn wir auch so bei dem Strafrecht sind und uns überlegen, dass es noch nicht so lange her ist, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat war. Und wie kurz die Zeit eigentlich ist, in der sich die Justiz bereit ist, überhaupt mit Gewalt an Frauen zu beschäftigen. Mhm. Und das ist was, was mich so zutiefst empört und wo ich wirklich, wo ich merke und auch je mehr Zeit vergeht und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, Gott sei Dank diese wütende Frau, die immer mehr Raum
das schreibst du ja auch.
Und auch anders für dieses Buch ist, zu sagen, da ist einfach noch eine Menge zu tun.
Ja.
Und diese Gesetzesebene ist noch, oder dieser ganze Justizapparat ist an der Stelle noch nicht fertig gedacht und ist einfach auch ein sehr strukturell patriarchales System, dem dann eben die Betroffenen gegenüberstehen. Und das finde ich ganz problematisch. Ja. Und da sind wir, glaube ich, als Gesellschaft gefragt, sind wir an ganz vielen Stellen gefragt, mehr über diese Gewalttaten an Frauen zu sprechen und uns auch anzugucken, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich danach für Frauen, Unterstützung zu bekommen. Und gut, zum Beispiel auch durch.
Jetzt komme ich im Nebensatz, ich sage es wirklich nur im Nebensatz. In meinem Nebensatz, zwischen zwei Klammern, steht Gender-Diskurse. Weil solange alle Geschlechter nicht gleich wert sind, passiert sowas, wie du hier erzählst. Ja. Also wir müssen darüber sprechen, Frau, Mann, was ist andere und warum ist immer eines mehr wert als die anderen? Ja. Das muss mitgeklärt werden, weil dann würde sowas ja nicht passieren können. Ja. Es ist so, Mann, ich nimm mir mal was, weil diese Person hat keinen Penis, ich habe einen. Sorry, ich muss mich einmal so rauslehnen aus dem Fenster. Es ist.
Aber ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an und der hat was mit Misogynie zu tun.
Ja.
Und das ist ein Thema,
müssen wir kurz erklären.
Das Bild von Frauen, Frauenhass, struktureller Frauenhass. Und das ist was, und auch da finde ich, lohnt sich mal tatsächlich vielleicht sich einen Moment Zeit zu nehmen, wenn wir uns überlegen, woher kommen denn die Bilder auch von Frauen, die wir haben? Ja. Woher kommen Bilder dazu? Du hast vorhin Freud angesprochen, wie Frauen sich in im Sexleben verhalten, wie sie sich als ehrbare Frau zu verhalten haben. Und da schwingt schon so viel mit. Und ich finde das interessant, wenn wir da einmal gucken, im Englischen heißt Vergewaltigung Rape. Und Rape steht für Raub. Was wurde denn geraubt? Ja. Und das ist ein spannendes Konstrukt der Ehre, weil daher kommt es, dass früher, also da reden wir, glaube ich, wann ist es entstanden, ich kann es nicht genau beziffern, aber es ist einige Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte her, dass dieses Bild entstanden ist, zu sagen, die Frau wird ihrer Ehre beraubt. Und was hatte der Mann? Der Mann wurde meist über seinen Berufsstand definiert oder sonst was. Und die Frau durch ihre Jungfräulichkeit und ihre Ehrhaftigkeit. Und nun ist sie also Opfer einer Gewalttat geworden und ist dieser Ehre entraubt worden. Und das finde ich schon ein so irres Bild, sich zu sagen, und das bedeutet Scham. Dafür haben Frauen sich geschämt, dass sie jetzt nicht mehr ehrbare Frauen sind. Ja. Also auch da hatte das Problem am Ende die Betroffene, dass ihr was genommen wurde. Und dass wir das auch heute noch sprachlich so abbilden, finde ich auch interessant. Ja. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin, was eben auch heute noch unser Bild prägt und was ja auch wieder anknüpfend an das, was wir vorhin gesagt hatten, diese Täter-Opfer-Umkehr, eben auch da die Frage, wer ist denn eine ehrbare Frau? Würde das einer ehrbaren Frau passieren? Oder was hat denn die Frau möglicherweise getan, um diesem Bild nicht zu entsprechen und damit praktisch dazu einzuladen? Ja. Und das ist hochproblematisch.
Ja. Und das, finde ich, ist ja spannend, der Weg, den du nach dieser Tat dann auch beschreibst, den du da gegangen bist von der über diese Ambulanz. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie... Gewaltschutzambulanz, genau, dann über Anwälte, wie du dich damit beschäftigst, zeige ich diese Tat jetzt an. Also ich nehme es mal vorweg, du hast die Tat bis heute nicht angezeigt, aus guten Gründen. Du hast einen anderen Weg gewählt, unter anderem das Buch. Also der Täter ist sozusagen für die Tat nicht verurteilt worden oder bestraft worden. Aber dieser Weg, dieser lange Weg, den du gegangen bist, denn das ist ja jetzt schon, liegt ja jetzt schon einige Jahre zurück, die Tat, da ist ja alles drin, ne? Also die Fragen, die dir da gestellt worden sind, all die Gefühle, die damit einhergegangen sind und irgendwie, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Weg, den viele betroffene Frauen gehen und die sich am Ende dann nämlich, ich weiß nicht, du hattest die Zahl parat, wie viele Frauen zeigen das am Ende an, wie viele werden wirklich verurteilt? Das war ähnlich verschwindend geringe Zahl. Also vielleicht hast du die Zahlen gerade parat.
Ja, ich habe die Zahlen parat und ich finde es auch ganz gut, sich mal diesen Moment zu nehmen, diese Zahlen wirken zu lassen. Die Zahlen, die kommen vom BFF, also vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Die sind aus dem Jahr 2016 möglicherweise. Also gibt es aktuellere, das sind die, die ich jetzt hier vorliegen habe. Und Da ist die Statistik so, dass es jährlich ungefähr 8000 angezeigte Vergewaltigungen gibt in Deutschland. Und der Anteil der Frauen, die eine Vergewaltigung anzeigen, liegt bei ungefähr 10%. Also geht man davon aus, dass es ungefähr 80.000 Vergewaltigungen im Jahr gibt in Deutschland. Und von diesen 10%, die anzeigen, werden am Ende nur ungefähr 8% der TäterInnen verurteilt. Also das heißt, und das, so, und jetzt können wir uns erstmal das anhören und sagen, okay, warum zeigen denn nur ungefähr 10%, 91% nicht? Warum ist das wohl so? Und dann finde ich auch spannend, wie schnell auch da in den letzten Jahren immer so die Skandale, die Frauen müssen dann anzeigen. Nee, vielleicht überlegen wir uns mal, dass diese Frauen gute Gründe haben, für sich zu entscheiden, das nicht zu tun. Genauso legitim ist es, dass Frauen entscheiden, sie tun es. Ja, da gibt es gar kein richtig oder falsch. Aber vielleicht überlegen wir mal einen Moment lang, warum 90% diesen Weg nicht gehen, nicht gehen können auch. Also auch da nochmal hingeguckt, wo finden solche Taten statt, wer ist betroffen. Auch dann, glaube ich, ist es oft einfach unheimlich schwierig. Dann ist es gar nicht so eine bewusste Entscheidung wie bei mir, nach ganz viel Information und Auseinandersetzung zu dem Ergebnis zu kommen, dass ich, und das möchte ich auch noch betonen, noch nicht.
Richtig, das sagst du ja immer. Du hast 20 Jahre Zeit.
Ich habe auch noch ungefähr 10 Jahre Zeit, also wer weiß. Aber für, zum Zeitpunkt jetzt war es für mich, war es mir nicht möglich. Das erzähle ich im Buch viel, warum und hat mich, wie ihr beide auch schon gesagt habt, sehr beschäftigt. Viele andere Betroffene von sexualisierter Gewalt können das aus anderen
Gründen. Nee, das stimmt. Weißt du, ich finde das jetzt wirklich, da bringe ich mich doch kurz wieder rein. Klar, habe ich auch sofort gedacht, und ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, die 81 ist, und der Standard, die Standardreaktion ist, anzeigen sofort und zu Polizei und sowas. Und ich kann nur sagen, nachdem ich dein Buch gelesen habe, du hast mich so leicht überzeugt, warum ich das nicht, eventuell nicht, ich sage jetzt eventuell, nicht machen sollte. Was ich dann erleben würde in der fragilen Situation, in der man, das ist eine andere damals als nach 10 Jahren. Also du hast dich gefestigt, du hast Hilfe bekommen, du hast das ganze System und das Geschehen verstanden. Und was man sich da eben, das wollte ich dich fragen, genau, wie da, also das hast du ja erst entdeckt. Du hast ja am Anfang genau das Gleiche gesagt. Oh, das muss ich wohl anzeigen und alle Freunde um dich herum, Freundinnen. Weißt du, das ist ein spannender Punkt.
Ja, es ist erstmal eine ganz normale
Lösung. Genau.
Also hätte mich bevor mir das selber passiert ist, so eine Geschichte erzählt, hätte ich auch nicht sofort wegen zur Polizei gezeigt. Ich finde es eine normale Reaktion, das zu denken. Und jetzt, genau, können wir uns damit beschäftigen.
Weil das Bewusstsein da ist, dass einem Unrecht. Also, ne, das ist ja die Reaktion, kommt ja, weil irgendwie allen in dem Moment klar ist, dass es Großes, das muss man, finde ich, auch nochmal festhalten. Allen ist bewusst, da ist jemandem großes Unrecht widerfahren.
Genau.
So. Was wirklich, wirklich Schlimmes. So, und aber was ist dann danach, Jana? Das finde ich schon interessant, weil unsere Hörerinnen und Hörer kennen das Buch ja nicht. Wie hast du die Zeit danach? Also, das ist natürlich eine riesenlange, aber vielleicht kriegen wir es so ein bisschen komprimiert. Also, wie hast du die Zeit danach erlebt? Also Stichwort auch Täter-Opfer-Umkehr.
Genau, also für mich erstmal stand ich auch ein Stück weit unter Schock. Und was ich aber nur intuitiv noch in der Nacht, was für mich irgendwie klar war, ich kann nicht zur Polizei. Es war auch so viel von, die glauben mir
nicht. Ja, Wahnsinn.
Woher auch immer, das ist auch Teil dieses komischen Gelernten, ich weiß es nicht, dass man Frauen nicht glaubt, wenn sie diese, das lernen wir medial so häufig auch, dass das offensichtlich bei mir ganz aktiv und präsent war. Dann auch sofort, und das glaube ich ist schon auch wichtig, eine Vergewaltigung zu erleben, heißt schon die Kontrolle zu verlieren über die Situation, beziehungsweise jemand anders nimmt sich die Kontrolle. Für mich war der Gedanke, zur Polizei zu gehen, und was ich eben auch relativ früh dann gelernt habe, dass nicht ich anzeige, wie man denkt, zeig doch den Typ an, nee, ich zeige nicht an, ich gehe zur Kripo und zeige die Tat dort an. Und dann fangen die an zu ermitteln. Und das dauert seine Zeit. Und in der Zeit wird der Täter aber zum Beispiel auch schon mit der Tat konfrontiert oder mit der Anzeige konfrontiert, die ich bei der Kripo gemacht habe. Und dann dauert das ungefähr 1 bis 3 Jahre, bis dann meine Akte auf einem Stapel des Staatsanwalts, bis er bei meiner Akte angelangt ist und sich das anguckt. Und dann weil nämlich der Staat anklagt. Also das ist ein Strafrechtsprozess, da zeige nicht ich an, sondern der Staat klagt an. Und ob er das tut, hängt auch davon ab, ob sich ein Prozess in Anführungsstrichen lohnt. Also guckt sich die Situation an, das, was die Kripo ermittelt hat, und entscheidet, ob es überhaupt zu einer Anklage führt oder ob aufgrund von Mangel an Beweisen das Ganze fallen gelassen wird. Jetzt können wir uns auch alle überlegen, wie viele Beweise man so hat nach so einer Tat. Meistens nicht ganz so viele. Jetzt gibt es trotzdem noch viele andere Faktoren, die auch dazu führen können, dass es zu einer Anklage kommt. Aber auch das ist leider nicht der Großteil der Fälle. Überhaupt nicht.
Das
ist der
geringe, das weißt du quasi Teil vorher. Wenn du beginnst, dich beraten zu lassen, dann hörst du, Scheiße, ich muss jetzt 2-3 Jahre warten irgendwie und dann kommt es vielleicht noch gar nicht dazu.
Genau. Wow. Und das Ganze muss auch nicht nur ich ertragen können, auch meine Familie, mein Umfeld, hängen viele dran. Ja. Dass ich für mich mich so vorsichtig vorgetastet habe, war erstmal der Wunsch, dass ich jetzt nach dieser Erfahrung nicht die Kontrolle wieder verlieren möchte, sondern ich möchte erstmal verstehen, was mir passiert ist. Ich möchte verstehen, welche Möglichkeiten ich habe. Und das habe ich versucht, sozusagen mit zu erarbeiten.
Ja. Ich fand das schon so beeindruckend, wie du gleich am Anfang hier zu Beginn unserer Aufnahme dich hingesetzt hast und gesagt hast, und ich weiß, der Satz fällt ja im Buch, das wollte ich dir vorhin schon zurückmelden, auch so oft, wie du dich hingesetzt hast und gesagt hast, ich bin vergewaltigt worden. Und da habe ich mich in dem Moment davon mal ab, dass es einem da auch, also muss ich auch ehrlich sagen, kurz mir so die, also irgendwie, wie sagt man das, so eng wurde in der Brust, habe ich so gedacht, wow, wie lange, was hat man für einen Prozess vielleicht oder du jetzt in diesem Fall durchlaufen, bis man sich da hinsetzen kann und das überhaupt diesen Satz so aussprechen kann. Also das ist, geht einem wahrscheinlich auch nicht einfach so. Und wie oft du den wiederholen musstest an, bei sämtlichen Instanzen, die du da, ne, also Gewaltschutzambulanz, Polizei, lalala, also alles, was dranhängt, bei verschiedenen Anwältinnen, immer wieder dieser Satz. Und da, das fand ich wirklich irgendwie bemerkenswert. Also das...
Ja, genau. Ich habe diesen Satz auch sehr an den Anfang meines Textes gestellt, weil er so schwer ist zu sprechen. Jetzt sind es einige Jahre, dass ich diesen Satz spreche. Inzwischen geht's ganz gut. Inzwischen sitzt ja hier auch mehr die Aktivistin als die Also so insofern kann ich den sprechen und finde es eben auch wichtig, ihn zu sprechen. Und ich meine, das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was ihr ja auch tut mit eurem Podcast und der Besprechbarkeit von Sexualität oder Sex. Ja, und genau das versuche ich auch. Und ich glaube, durch Sprechen wird es auch besprechbar. Also indem wir es aussprechen und zulassen. Und so schwer das manchmal auszuhalten ist, lasst uns über diese Dinge reden. Lasst uns den Raum öffnen. Und dann sind wir einen Moment betroffen von dem, was wir da möglicherweise hören. Aber dann ist es da und dann können wir einen Umgang damit finden. Da. Und ich, das hat schon auch was von Zumuten.
Ja.
Ich habe immer gemerkt, wenn ich Gespräche geführt habe, dass ich das Gefühl habe, ich mute anderen was zu, wie so eine Bürde, die man den anderen auch auferlegt, jetzt damit auch umgehen zu müssen. Also natürlich vor allen Dingen auch in meinem privaten, zum Teil auch in meinem beruflichen Kontext. Das ist schwer und es ist interessant, weil das, glaube ich, ist bei wenig anderen Taten auch so.
Also so ein Raub oder so. Ja, da hat jemand mich reingeschubst ins Zimmer und hat mein Portemonnaie geklaut und ist, da wird es nicht in Frage gestellt, ne? Das schreibst du ja auch. Ja. Aber weißt du, dann hast du doch jetzt alleine, eine Sache hast du ja geschafft. Also ganz klar, irgendwann hast du doch dafür gesorgt, dass die Firma, wo es passiert ist, dass ich sag jetzt vornehm, sie einen Umgang damit gefunden haben. Also das ist interessant, erzähl das gerne. Was hast du gemacht?
Ich habe, das war auch ein Prozess, ich habe mich irgendwann entschieden, auch durch Rat oder dank Austausch mit vielen guten Freunden dazu, wie ich damit jetzt umgehe, war für mich klar, ich kann nicht, ich war einige Jahre in dem Unternehmen beschäftigt, ich kann jetzt nicht einfach gehen und irgendwie Kaffee und Kuchen verteilen und sagen, sondern ich muss das sagen und ich muss es oder möchte es sagen, obwohl ich weiß, dass ich nicht diese entlastende Botschaft habe, dass das Szenario nicht, wie wir es im Tatort gelernt haben, eben so ist, dass ich zur Polizei gegangen bin und angezeigt habe und jetzt ist der Täter im Gefängnis und alles ist wieder gut. Was auch eine falsche Botschaft wäre, weil es ist nicht alles gut. Nee. Also nur mal angenommen, ein Täter würde verurteilt werden, ist ja die Gefahr nicht weg. Wenn wir uns die Statistiken angucken und sagen, jede siebte Frau ist davon betroffen, dann passiert das relativ häufig und sind also auch viele Organisationen natürlich davon betroffen. Und ich habe mich also entschieden, dass, also in Absprache auch mit meiner damaligen Chefin, dass ich das aussprechen möchte, warum ich gehe und auch sage, dass es mir eben zu dem Zeitpunkt und auch bis heute nicht möglich war, den Täter anzuzeigen.
Und du gehst, das, also entschuldige, aber das klar ist, du, obwohl du so einen beruflichen tollen Platz hattest, also du hast da was erreicht, konntest du da nicht mehr sein, psychologisch, emotional, du musstest, du wolltest gehen. Ja, okay.
Ich musste gehen. Und ich habe das ausgesprochen und ich habe ganz tolle Reaktionen bekommen. Dieses Team war einfach auch mit mir betroffen und glaube ich auch ein Stück weit dankbar, dass eben das Thema plötzlich besprochen wurde.
Ja, das meinte ich. Du hast da was erreicht.
Eine Auseinandersetzung dazu stattfinden kann. Ja, das hat mich auch sehr berührt und freut mich heute noch. Und ich weiß eben auch, dass im Nachgang da Trainings entwickelt wurden. Und ich glaube, wir sind noch nicht, also jede Organisation, auch diese viele Organisationen, könnten bestimmt noch mehr tun. Ja, das nämlich wirklich in Führungskräfteentwicklung mit aufnehmen, in Onboarding-Sachen. Aber auch da sind wir natürlich wieder an dem Punkt zu sagen, will man dieses Thema haben? Keiner möchte.
Ja, und ich, was ich glaube, da sind wir eben so ein bisschen stecken geblieben. Also ich glaube, das war so ein Bereich, da hast du dich glücklicherweise, weil die einen guten Umgang damit gefunden haben, als auch eher selbstwirksam erleben können. Das hast du ja, und dann wollte ich da nochmal hin zurückkommen, das hast du ja an anderer Stelle er nicht. Und deswegen, das ist ja auch der Grund, also ich versuche immer noch so ein bisschen zu verstehen, ich weiß es ja so durch das Buch, aber ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht so richtig vielleicht, warum es dann nicht zur Anzeige kommt, weil du nämlich eben an anderer Stelle, also eigentlich an Stellen, wo du Hilfe bekommen solltest, nämlich eben was anderes erlebt hast und dich nicht so sehr als selbstwirksam da erleben durftest. Oder eben diese Täteropfer oder unangenehme Fragen. Also hilf uns noch mal so ein bisschen das zu verstehen, warum du an der anderen, also warum du diesen Weg gewählt hast und nicht den anderen.
Ja, also es sind zum einen war ich schon bei mehreren Anwälten und habe mich beraten lassen und die haben einen super Anwältinnenjob gemacht, weil die haben einfach mit mir darüber geredet, wie so ein Prozess abläuft und was da auf mich zukommt. Und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar, das so klar an- und ausgesprochen zu haben, wo diese Informationen dazu geführt haben, dass ich gemerkt habe, ich kann das gerade nicht aushalten. Also schon wirklich manchmal auch diese juristische Sprache und einfach die Tatsache, dass ich permanent vor Gericht zum Beispiel aussagen muss und der Täter, der Angeklagte, nie aussagen muss, theoretisch. Also das waren so Momente. Und dann habe ich zum Beispiel, ich bin ja auch in Kliniken gegangen, habe mir da Rat geholt, habe da viel auch gelernt und habe da bestimmte Behandlungen gemacht und musste vorher unterschreiben, dass die Tatsache, dass ich eine anerkannte medizinische Behandlung, die mir hilft, ein Trauma zu verarbeiten, anwende, dass das vor Gericht gegen mich verwendet wird.
Ja, das ist doch irre.
Da gibt es so ganz viele Facetten, die ich an unterschiedlichen Stellen der Gewaltschutzambulanz war ich ja ganz am Anfang, kurz nach der Tat. Und das ist auch toll, dass es diese Institutionen gibt. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ja, es ist gut, dass es sie gibt, aber auch da, glaube ich, ist es wichtig, noch mal ein bisschen mehr das Ganze an den Betroffenen auszurichten. Ich habe zum Beispiel da eine Aussage gemacht, es wurden Untersuchungen gemacht, die waren wichtig, die kann man nur innerhalb von 72 Stunden nach der Tat machen und dank einer Freundin und meines Mannes, die sich da informiert hatten, das gefunden hatten und wir relativ schnell reagiert haben und ich dahin bin, konnte ich da eben diese Aussage aufnehmen lassen und auch die Bilder und Untersuchungen machen lassen. Und dann hatte ich im Rahmen auch des Schreibens über das Buch gedacht, ich würde gerne nochmal meine Aussage von damals, ich würde mir das gerne nochmal angucken, weil das war eben noch keine 3 Tage nach der Tat und da war ich noch sehr unter Schock und habe das auch mit meiner Therapeutin überlegt, dass es vielleicht gut wäre, dass wir dann nochmal drauf schauen und es ist nicht möglich, da ranzukommen. Und zwar überhaupt nicht mehr, für mich nicht, für meine Therapeutin nicht, auch theoretisch nicht mal, glaube ich, für meine Anwältin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das wird an die Kripo und nur wenn ich Anzeige erstatte, habe ich nochmal die Chance, darauf zu gucken. Und das sind so Sachen und die Theorie, also warum das dann so ist, da gibt es dann Konstrukte, dass das die Frau am Ende schützen soll, weil solche Aussagen nicht verfügbar sind oder ich kann es nicht mehr zu 100% hergeben. Aber ich habe so gedacht, das ist, glaube ich, nicht im Interesse der Betroffenen oder man könnte das nochmal ein bisschen anders denken. Und das waren alles so Momente, die mich irritiert haben, die mir Angst gemacht
was
haben.
Was ich?
Also, genau, dieser Justizprozess.
Ja, was mich Angst da so, also was für mich eine total neue Information war und echt, muss ich sagen, auch schockiert hat, ist, dass du, also dass solche Prozesse dann auch immer, oder ich habe es vielleicht falsch verstanden, immer öffentlich sind.
Öffentlich.
Die finden öffentlich, also im Prinzip kann da jeder, sage ich jetzt mal so ganz salopp, Hinz und Kunz sich hinsetzen so und sich das Ganze Spektakel anschauen. Und du bist ja auf jeden Fall da, weil du hast ja eben erzählt, du wirst immer befragt. So, also wie kann das, da habe ich mich gefragt, wie kann das sein bei so einem super sensiblen, schambehaftet intim. Also das ist für mich null nachvollziehbar, muss ich sagen.
Caro, bei sowas ganz, ganz klar auch, da sind definitiv, wenn das Thema ist ja bekannt, Journalisten da, die eine Headline suchen und schon hast du deinen Namen überall.
Und das war eben auch eine Angst damals. Also, weil irgendwann kam MeToo auf und dann war ich eben auch bei einer Anwältin, die mir das nochmal so auseinandergenommen hat und ich dachte, das kann ich auch nicht aushalten gerade. Und das macht mir Angst. Und es war mir eben alles so auch nicht klar. Und es gibt gute Gründe, warum das so ist bei Strafrechtsprozessen. Aber für diese Delikte finde ich genau das, Caro, was du sagst. Das ist einfach so, das ist für mich so intim und unvorstellbar, da zu sitzen. Und da sitzen irgendwie ich. Und das ist vielleicht auch nochmal zu dem Moment, warum kann ich ein Buch darüber schreiben? Warum kann ich hier sitzen und sprechen, aber nicht anzeigen? Und da ist für mich ein relevanter Unterschied. In so einem Prozess habe auch nicht ich die Kontrolle, sondern da muss ich alle Fragen beantworten, die mir gestellt werden. Und eins habe ich auch gelernt durch die juristische Beratung ist, es geht hier nicht darum, mich besonders gut zu verstehen, sondern es geht der Gegenseite darum, mich unglaublich zu Und damit verbunden sind einfach oft, und da gibt es auch genügend, es gibt ein tolles Buch von Christina Klemm, sowohl Akteneinsicht als auch gegen Frauenhass. Sie ist Anwältin seit über 30 Jahren in solchen Prozessen. Die beschreibt, was ganz oft in Gerichtssälen passiert und dass das einfach für die Betroffenen häufig auch retraumatisierend ist. Und da gibt es nicht den Moment, wo ich sagen kann, stopp, ich möchte jetzt nicht mehr weiter darüber reden.
Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, was da in diesen Gerichtssälen passiert? Also was sind das für Fragen, mit denen man es da als Betroffene, als Opfer
Caro, zu tun direkt bekommt? Ins Detail, ja, Kamera, ein Close-up also, im Zimmer.
Ja, es geht also einmal natürlich auch nochmal darum, in Anwesenheit des vermeintlichen Täters das Ganze zu erzählen, wie die Tat abläuft, also detailliert zu erzählen mit sehr vielen Menschen drumherum. Ja. Aber auch alle diese Mythen, über die wir gesprochen haben und diese Täter-Opfer-Umkehr findet ja statt. Also was habe ich in meinem Leben vorher gemacht? Wie habe ich mich verhalten? Bin ich eben, als für mich entstehen also diese Gefühle, was hatte ich an dem Abend? Was habe ich getrunken?
Das nutzt die Gegenseite. Genau, wie deine, bin ich die Mythen.
Oder auch nicht? Was habe ich für eine, und das ist auch wieder ganz, ganz problematisch, weil da gibt es auch Studien drüber, wem geglaubt wird. Und ganz häufig stellt man leider fest, dass, das sind real victim, also wo man so überlegt, wer sind denn die realen Opfer oder wem glauben wir vor Gericht? Da bin ich sicherlich als weiße, privilegierte Cis-Frau noch nicht mal die, der am nächsten geglaubt wird, ganz im Gegenteil. Da hat man einfach festgestellt, dass je weniger man diesem Opferstereotyp, diesem Mythos entspricht, desto weniger wird einem geglaubt. Und da gibt es einfach Belege für. Und das bedeutet, dass an ganz vielen Stellen Richterinnen, Polizistinnen, alle die so einen Prozess begleiten, auch noch viel Aufklärung, glaube ich, brauchen und Sensibilisierung zu dieser Thematik, um die Betroffenen adäquat zu behandeln in diesem ganzen Prozess. Und da habe ich leider, obwohl ich das vorher behaupte gehabt zu haben, ich habe ein Stück weit das Vertrauen in dieses System verloren.
Ja. Und weißt du was, wenn was dabei theoretisch herauskommen könnte? Es gibt keinen Zweifel für dich, es ist passiert. Du hast was erlebt und es ist passiert. Und es kann sein, dass du denn nach 5 Jahren, soll das überhaupt denn zu dem Fall kommen und so weiter, du rausgehst mit einem Urteil, es ist gar nicht passiert. Überleg mal, Caro, was bedeutet, aber was bedeutet das? Also das, da komme ich da raus und es ist passiert, also das ist ja das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann.
Oder zumindest derjenige wurde nicht verurteilt aus Mangel an Beweisen oder so.
Nee, das heißt, das ist dann nicht passiert. Es ist nicht passiert, weil sie selber zu Schuld hat und. Und was ich sagen möchte damit, das ist so wichtig, die eigene Wahrnehmung, wenn man die nicht glauben kann, und die hast du ja in deinen Beratungsstellen, die man konnte es dir ja übrigens nebenbei auch sogar ansehen, dass nicht, ob du vergewaltigt wurdest, also ja, das kann man dann auch, wenn du das innerhalb von 3 Tagen untersuchen lässt, aber du hattest auch Marken am Hals, darf ich so, das, sonst müssen wir es rausschneiden. Ja. Da ist was passiert. Und deine Wahrnehmung, du hast es erlebt. Und dann kommst du nach 5 Jahren aus dem Gerichtssaal raus und kriegst zu wissen, so war es nicht. Genau. Ja. Unter Umständen. So, das ist nicht passiert.
Ja,
dann.
Und zumindest reicht es nicht für eine Verurteilung.
Um Gottes Willen.
Genau, und absolut. Und das bereit auszuhalten. Und das merke ich, das ist genau so ein Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, das kann ich. Und ja, was ist passiert? Genau, also mir wurde die Luft genommen und das hat mir,
ja, das reibst du sehr viel.
Anwältinnen zu sitzen, genau, ich habe diese Symptome immer wieder bekommen und das waren für mich, da hat mein Körper mir einfach auch Zeichen gesetzt, was gerade geht und nicht geht. Und solange ich so physisch reagiere auf die Vorstellung, da in so einem Gerichtssaal zu sitzen, glaube ich, bin ich nicht bereit dafür. Aber das kann sich ja noch verändern.
Ja.
Und was mir, glaube ich,
ich wollte gerade
mal wichtig, weil es jetzt nicht darum geht zu sagen, zeigt nicht an, dieses Justizsystem ist eine Katastrophe, lasst es bleiben, sondern wir können es ja verändern. Also, wir wollen, dass mehr Frauen anzeigen, unbedingt wünsche ich mir das. Ja? Wir wollen, dass mehr Täter verurteilt werden. Damit mehr Frauen anzeigen, damit mehr Täter verurteilt werden, müssen sich ein paar Dinge verändern. Und die können sich verändern. Aber das bedeutet, darüber zu sprechen, hinzugucken und als Gesellschaft aktiv zu werden.
Und das passt wunderbar.
Ja, da braucht es so eine Reaktion wie du.
Ja.
Wie du. Das, weil du traust dich, hier zu sitzen. Und du traust dich, das Buch zu schreiben, obwohl du das nicht angezeigt hast. Aber das, sowas braucht es denn.
Ja,
das,
hoffentlich.
Leider, dass wir genau so sprechen wie jetzt. Ja. Dass du auch kurz gesagt hast, was war. Jetzt habe ich da einen noch ein bisschen einen noch oben drauf gesetzt. Also, weil ihr seid im Zimmer gelandet. Also, das ist... da kann man, ich kann das kaum aushalten, weil, wieso? Dann hast du ihn doch reingelassen. Nee, das ist überhaupt nicht gesagt.
Nee.
Gar nicht. Mit dieser Hirnreaktion, die wir vorhin besprochen haben, aber das mit den Würgemalen und sowas, also das, egal, ob es jetzt sogar noch nicht mal eine Vergewaltigung war, bist du aufs Leben bedroht worden, mit diesem Luftzuhalten. Kein Wunder, dass du das Symptom immer noch dann hast beim Gedanken von anderen Gefahren, in denen du sein, zum Beispiel im Gerichtssaal.
Ja. Aber Jana, was müsste sich denn, das wollte ich dich vorhin fragen, das passt jetzt wunderbar, was müsste sich denn, hast du konkrete Vorstellungen davon, was sich im Rechtssystem ändern müsste, dass du dir vorstellen kannst, dass du diese, also du hast ja noch die Möglichkeit, dass du diese Tat anzeigen würdest. Was müsste gegeben sein?
Ja,
also du bist ja nun Betroffene, du kannst diesen Wunsch ja mal, was du hast all das durchlaufen, alle Prozesse, du hast gefühlt, für, also ich weiß nicht, was man noch für Möglichkeiten gehabt hätte, aber für mein Gefühl hast du alles wahrgenommen, was Opfern in dieser Situation angeboten wird und nichtsdestotrotz hast du dann für dich entschieden, ich mach's nicht, aber was müsste sich ändern?
Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das vor allen Dingen erstmal ein viel mehr gesellschaftlichen Diskurs und Sichtbarkeit von der Massivität mit der Gewalt an Frauen. Also wenn wir jetzt auch über Femizide könnten wir auch noch lange sprechen. Also wie viele Frauen von Gewalt betroffen sind und wie wenig das unsere Gesellschaft rührt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 62 Femiziden in diesem Jahr in Deutschland. Und jetzt haben wir gehört, 80.000 Vergewaltigungen im Jahr ungefähr.
Kannst du mal das Wort kurz auch erklären wieder?
Ja,
sorry,
richtig,
ich
genau.
Femizide
wäre die korrekte Vokabel für einen Mord an einer Frau.
Ja, genau.
Die eben häufig nicht einfach so umgebracht wird, sondern wo das Motiv ist, dass sie eine Frau ist. Also wo der aufgrund, und da sind wir wieder bei dem Thema Misogynie von vorhin.
Okay.
Ja, und das wäre jetzt beides halt, aber wichtig, ich finde so interessant, 62 in diesem Jahr, 80.000 Vergewaltigungen im Jahr ungefähr, und das findet so wenig statt, dieses Thema. Das heißt, mein erster Wunsch wäre, bitte, liebe Politik, bitte, liebe Gesellschaft, lasst uns darüber reden, auch wenn es schwere Themen sind. Bitte schafft mehr Plätze, die Frauen Schutz bieten. Heißt Frauenhäuser, mehr Beratungsstellen. Die sind immer wieder auch darauf angewiesen, dass eine Finanzierung weitergeht. Schafft ein System, was Frauen Sicherheit gibt. Je mehr Sicherheit Frauen haben, glaube ich, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für eine Anzeige entscheiden.
Und weißt du, gerade gesagt hast, du hast gesagt, das dauert so lange. Und jetzt fällt mir natürlich gerade auch passenderweise den Film ein, wofür Jodie Foster ihren Oscar gekriegt hat. Unter 20 war sie, jetzt ist sie Mitte 70.
Ja. Wie lange das?
Und das war genau das Thema. Genau das Thema.
Genau, es ist schon so, also ganz viele Menschen, die sich damit lange auseinandersetzen und zum Beispiel auch viele Beratungsinstitutionen oder auch Rechtsanwältinnen fragen sich auch, ob der Strafrechtsprozess der richtige Prozess ist für diese Taten. Ja? Also ob das sinnvoll ist, diese Prozesse an dieser Stelle zu führen. Ich habe jetzt nicht sofort die Alternative, weil ich dazu zu wenig Juristin bin. Aber ich glaube, was ich auch gerade schon gesagt habe, das Thema mehr zu platzieren in Weiterbildung für Richterinnen, für alle Fachkräfte, sozusagen Polizistinnen, auch Ärztinnen in den Krankenhäusern, all diese Menschen mehr zu sensibilisieren, dafür, was Betroffene durchmachen, mit welchen Ängsten die zum Teil konfrontiert sind und wie unsagbar schwer es ist, das Thema überhaupt
den Titel noch mal,
zu besprechen. Ja, und das, ja, also das würde ich mir wünschen, mehr Weiterbildung an den Stellen. Ich würde mir einfach auch wünschen, dass wir als Gesellschaft diese Mythen hinterfragen, dass wir aufhören, sie permanent zu reproduzieren. Und dass wir denjenigen, die betroffen sind, denjenigen, die in Beratungsstellen arbeiten, denjenigen, die es lange schon sind, meistens Frauen als Anwältinnen, diese Betroffenen begleiten, dass wir denen zuhören und von denen lernen und die vielleicht einen Einfluss darauf haben, wie wir strukturell etwas in der Justiz verändern können.
Ich habe mich zum Beispiel gerade gefragt, als du von dem Prozess, also von dem, wie der aussehen würde, erzählt hast, was spricht überhaupt dagegen, also eine Frau in einem geschützten Raum, also jenseits dieses Gerichtssettings zu befragen, warum macht man, also das ist für mich so absurd, also das ist das an der Gerichtsbarkeit vorbei oder also das wäre für mich so das Erste, wo ich denke, okay, da könnte man schon mal so richtig Druck rausnehmen, einfach ein geschützter Raum für die Befragung.
Ja, oder eine Sicherheit.
So, warum ist das nicht möglich? Das verstehe ich nicht.
Also die Anwälte, mit
zum denen Beispiel.
Ich gesprochen habe, sie können das probieren. Sie können versuchen, das zu erreichen,
Dass
ich sozusagen ohne Publikum vernommen werde. Sie können versuchen zu erreichen, dass der Täter nicht im Raum ist, während ich meine Aussage mache.
Das weißt du aber erst, wenn du schon angezeigt hast und wenn du ein Nein kriegst, läuft die normale Nummer.
Ja, genau. Ich habe einfach keine Sicherheit.
Und das sind genau warum ist das kein Nein. Standard? Ne? Das waren so Fragen, die mir gerade durch den Kopf gingen, als du das so beschrieben hast.
Ja, absolut. Und da hängt ganz viel dran. Und wenn wir uns jetzt nochmal eben auch klar machen, dass der gefährlichste Ort für eine Frau ist ihr Zuhause. Also wo finden Taten statt?
Ja.
Eben ganz häufig auch da, wenn ich da weg will als Frau. Das heißt, wenn ich mich auf den Weg machen will, mich aus diesem System zu befreien, dann bedeutet das, ich brauche Orte, wo ich hingehen kann. Ich brauche Menschen, die mir zuhören und Hilfe leisten und so. Und da haben wir, da gibt es, glaube ich, ganz viele Hebel, die wir gesellschaftlich in der Hand hätten, wenn wir wollen, dass mehr Frauen anzeigen.
Ja. Und das ist absurd. Ich möchte niemanden das beschuldigen. Du sagst ja auch vermeintlich, aber dir ist es passiert und du kennst den Namen und du darfst ihn dann nicht mal aussprechen. Dann würdest du verklagt werden.
Ja, das könnte mir passieren.
Ja.
Genau, das gibt's auch noch. Das gibt's
so
halt
ist
häufig,
es.
Übrigens gerade auch dann, wenn es um prominente Persönlichkeiten geht, wo man sich dann wundert, dass junge Frauen sich nicht trauen, Anzeige zu erstatten, wenn schon die fetten Anwaltskanzleien mit der Gegenklage unterm Arm da stehen und sagen,
dann. Na, du hast ja auch, da fällt mir jetzt gerade noch apropos Stichwort prominente Person, du hast ja ganz oft auch von MeToo, ne? Das fiel, also das ist dir widerfahren, bevor MeToo kam. Und MeToo, sag ich mal, kam dir da so ein bisschen, das finde ich schon nochmal ein interessantes Thema, weil da ging es ja um diese Ermittlungen der beiden Journalistinnen von der New York Times, zwei Investigativstudier, rund um Harvey Weinstein, den Produzenten. Mhm. Genau. Und da war ja diese prominente Figur und diese Bewegung, die dann in Gang kam. Und das kam dir aber so ein bisschen, das fand ich auch total spannend in deinem Prozess, irgendwie in die Quere. Und das finde ich auch nochmal sehr interessant. Warum?
Ja, also grundsätzlich bin ich sehr froh um diese Bewegung und finde ich sie total wichtig und hat sie, glaube ich, auch viel Einfluss darauf gehabt, dass es überhaupt das Thema sichtbarer geworden ist. Aber für mich kam es zu einem Zeitpunkt, das ist, was wir gerade auch schon besprochen haben, wo ich mich gerade habe anwaltlich beraten lassen und mir gesagt wurde, dass diese Prozesse öffentlich sind. Und es gab keinen, oder ich glaube, es gab Dieter Siegel, aber es gab nicht wirklich viele Fälle in Deutschland, die aufgegriffen werden konnten. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, Frau von Führungskraft vergewaltigt, ist eine Schlagzeile, wenn da irgendwie ein Journalist in diesem Prozess drin sitzt. Und ich plötzlich eben in dieser MeToo-Bewegung, die ja ganz viel Diskurs angeregt hat, plötzlich war das Thema überall schön auf der einen Seite für mich auch irgendwie absurd, weil ich mich gefragt habe, was mache ich jetzt darin, wo finde ich mich darin wieder und wie kann sich das eben für mich ganz konkret in dem Prozess auswirken. Und da habe ich deutlich gemerkt, dass mir das noch viel mehr Angst macht, dass ich mir vorstellen musste, von irgendwelchen Klatschreportern dann vor so einen Wagen gespannt zu werden. Und das hätte ich mir überhaupt nicht zugetraut, das aushalten zu können.
Mhm. Ja.
Ne, und es brauchte diese prominenten Figuren und Schauspielerinnen und, um so eine Bewegung. Ne, und ich, das fand ich so eindrücklich, dass du dann vorher die Erfahrung gemacht hast, ja, und mich hört irgendwie keiner, ne? Oder ich werde hier nicht gehört. Und da nimmt das auf einmal so eine Riesendynamik an und zieht so Riesenkreise. Und ich stehe hier so als Einzel, nicht prominente, sage ich mal, Person und muss diese Erlebnisse.
Das ist vielleicht auch nochmal so ein Moment. Ne? Also natürlich hätte mir das geholfen, wenn ich nicht alleine wäre. Und auch da gibt es Länder, in denen man zur Polizei gehen kann, sagen kann, was einem passiert ist, ohne dass sofort das ganze Prozedere startet.
Ja.
Sondern erstmal sozusagen eine Akte angelegt wird und man guckt auch, gibt es da schon mehrere, die den gleichen vermeintlichen Täter betreffen.
Ja, das wäre dann auch möglich, wäre, weil mehrere Leute dann auch hingehen. Genau. Ja, und dann kann man ja auch hätte, so jemanden stoppen eventuell.
Das verändert total, ob ich das Gefühl habe, ich stehe da alleine oder ob ich das Gefühl habe, es sind Menschen um mich rum.
Absolut.
Und man kann diesen Weg irgendwie gemeinsam gehen. Auch da könnte man Dinge in der Aufnahme solcher Prozesse verändern.
Ja. Und zu den Mythen, das muss ich jetzt einfach noch mal kurz erzählen. Ich glaube, wir haben da auch ganz kurz im Vorgespräch, Jana, drüber gesprochen, ne, wenn es um das klassische Opfer, was es nicht gibt, nochmal ausdrücklich, dann muss ich immer wieder an diese, und du kanntest sie, glaube ich, auch diese Ausstellung, digitale Ausstellung Männerwelten denken. Das war, glaube ich, mal so eine Aktion irgendwie 2020 von Joko und Klaas. Ja. Sophie Passmann hatte da, meine ich, durchgeführt. Und da waren so, ich glaube, in dem letzten, ging so durch verschiedene Räume und ich kann mich erinnern, in dem letzten Raum waren so Art Büsten und da war Kleidung drauf von Frauen, die vergewaltigt wurden, was sie zum Zeitpunkt der Tat getragen haben. Und das reichte ja wirklich. Da war der kurze Rock bei, aber da war auch die Jogginghose dabei oder irgendwelche Arbeitsklamotten oder. Ja. Also da hat man gesehen, es war einfach die volle Bandbreite und da wurde das sozusagen so ein bisschen dieser Mythos sozusagen aufgelöst. Ja. Und das fand ich sehr eindrücklich, das mal so zu sehen. Ja. Ich weiß
genau,
nicht,
das ist gut. Es ist immer gut, nochmal so ein Bild zu bekommen. Ne?
Ja.
Und dass man das wirklich aufmacht und sagt, das kann überall passieren. Und natürlich passiert das, genau, finde ich auch immer richtig, natürlich kann es auch im Park in Minirock passieren. Aber die Gefahr liegt woanders. Und ja, es ist, glaube ich, ist immer hilfreich, solche Bilder in Ausstellungen, zum Beispiel auch das, ne? Man könnte mehr über das Thema in den Medien sprechen und zeigen, mehr Ausstellungen dazu möglich machen. Und auf all das, ne, wenn man so sieht, was das bei dir bewirkt hat, glaube ich, da hätten wir noch viele Chancen, einfach so ein Erwachen zu erzeugen, so ein Aufmerksamwerden und sagen, okay, ich hatte das vorher nicht so vor Augen.
Ja, und auch, ich habe so gedacht, im Rahmen schon von, also sehr früh auch durchaus, ne? Also man muss ja nicht gleich mit der Keule um die Ecke, aber so im Rahmen von Sexualerziehung und, nein heißt nein. Ja. Also das kann man ja sehr früh anlegen, finde ich. Oder Ann-Marlene, also du hast es ja ein paar Mal gemacht, auch in Schulen oder so. Ich glaube nicht, dass das, also unterstelle ich jetzt einfach mal ganz frech, dass das da ein großes Thema ist.
Und ich wollte vorhin nicht unterbrechen, ganz am Anfang, da hätte ich am liebsten gern eine Klammer reingesprochen, nämlich da, wo du gesagt hast, die Ehre verlieren. Und das ist ein so super Beispiel dafür, dieses Rape und die Ehre, dieses was, meine Unberührtheit verlieren, weswegen es zum Beispiel so wichtig ist, Caro, in den Schulen, wie du gerade sagst, ordentlich aufzuklären, dass es gar kein Jungfernhäutchen gibt.
Ja.
Das ist ein Phänomen des Patriarchats, damit ich augenscheinlich sicher sein kann, meine Frau wurde nicht von einem anderen Mann berührt. Und der Oberwitz, der medizinisch-körperliche, ist ja, dass man es gar nicht sehen kann. Ja. Es gibt professionelle, also ich als Sexologin, ich weiß immer nicht, was man sagen will, Sexarbeiterinnen, die mehr Hymen, also Reste hat von dieses kleine Häutchen, was es im Normalfall gar nicht geschlossen gibt bei Frauen. Es entwickelt sich nämlich nach der Geburt, wenn nicht schon im Mutterleib zurück, die mehr Reste haben als andere Frauen, die noch nie Sex hatten. Also es hat mit diesem Penetrieren und das Verlieren nichts zu tun. Und das ist ein Beispiel, Caro, da gibt es viele Sachen, die in der Schule schon bekannt sein sollten. Und oder was wir zum Beispiel versuchen, ist alleine das Wort S-C-H-A-M nicht zu nutzen für die weiblichen Genitalien.
Ja.
Mein Spruch immer, das heißt auch nicht Schambeutel. Und das ist embryologisch das gleiche Gewebe wie bei der Frau, die äußeren Lippen. dass die ganzen Sachen und Worte für das Genital, dann lernst du auch deinen Körper anders kennen. Und das ist genau richtig, Caro. Das beginnt früh. Ja. Ja. Deswegen auch wieder danke an Carsten Möller für seine Aufklärungsbücher für die ganz Kleinen. Da beginnt es.
Und ich glaube, ich finde deswegen auch toll, dass ihr das macht, dass ihr in eurem Podcast da immer wieder solche Dinge eben auch an- und aussprecht. Weil all das, glaube ich, trägt nämlich auch dazu bei, dass wir ein anderes Bild von Frauen lernen zuzulassen. Ja. Und das wirkt sich dann eben auf Verhalten, glaube ich, im Alltag aus.
Auch dahin.
Es wirkt sich auf Gerichtssäle aus, wenn wir aufhören, Frauen Scham beizubringen. Das ist ein erlerntes Gefühl, das ist kein Reflex.
Ja,
das bringen
in dem Fall.
Wir Menschen bei, was sie sich schämen sollen oder eben auch nicht.
Ja, Frauen auch klein zu machen einfach und klein zu halten auch, ne? Also das, finde ich, kann man schon so, so fühlt es sich an und so ist es vielleicht auch gedacht.
Und wisst ihr was, ich teile das immer ein, irgendwann habe ich ja, man lernt ja selber, nicht in der Ausbildung, oft nicht, sondern durch das Ganze mit Sprechen mit Menschen wie dir, Jana, und so weiter. Ich teile das ein in natürliche Scham, weil das ist wichtig, und übertriebene, angelernte, fehl am Platz Scham. Ja. Weil die natürliche Scham ist genau richtig. Sonst laufen alle nackt durch die Straßen oder spreizen die Beine und zeigen sich sonst wo, wie kleine Mädchen oder Jungs. Aber dann geht es darum, nur zu sagen, wenn ein Mädchen jetzt die Beine auseinanderspreizt und rumfummelt, was kleine Mädchen einfach im Wohnzimmer tun. Ihr beizubringen, erst kurz normal darauf zu reden, was machst du, was findest du da und so weiter. Und dann kann man ihr beibringen, dass sowas auf Englisch heißt es private parts, also deine privaten Teile, die guckst du privat in deinem Zimmer und dann an, aber es ist schön, oder? Also so.
Ja,
natürlich. Aber hier ist ein Unterschied, dass die Mädchen eher es gar nicht dürfen und die Jungs kriegen dann doch ein Lob für ihren tollen Penis. Aber ja, aber die Scham, die da antrainiert ist, wie du gerade sagst, die ist dann zu viel. Und die ist bei Frauen schlimmer als bei, also bei Mädchen schlimmer als bei Jungs. Aber das, man kann es ganz gut verstehen, wenn man natürliche Scham sagt und die Fehl am Platz Scham. Weil die natürliche ist sehr wichtig. Ja. Das wollte ich gerade kurz einwerfen.
Naja,
wir sollen uns ja schämen auch zum Teil.
Und die Fehl am Platz Scham, wie du sie jetzt gerade genannt hast, die potenziert sich ja dann so weit auf, dass dann im sozusagen in so Fällen wie bei dir, Jana, wenn dir sowas widerfährt, du dich noch fragst, völlig eigentlich absurd, was habe ich falsch? Also, ne, das ist ein Resultat auch aus dieser übertriebenen, anerzogenen Scham.
Das
ist das Resultat.
Absolut. Das ist, würde ich sagen, was wir lernen, wo wir ein Schamgefühl haben. Wir haben eben auch wieder dieses Momentum von, was erwartet die Gesellschaft eigentlich von Frauen, wie sie sich zu verhalten haben oder auch nicht vor der Tat. Nach der Tat. Also da gibt es ganz viel Erwartungen aus der Gesellschaft, die unterschiedliche Bereiche betreffen. Und das ist mir, glaube ich, also das finde ich auch nochmal so interessant, dass das bei, also dass wir auch die Erwartung haben, oder ich sie sehr gespürt habe, eben, dass ich anzeigen soll und so weiter, also was die Gesellschaft da von mir möchte.
Ja, klar.
Und wo ich denke, es ist, also nicht ich bin verantwortlich dafür, was ein Täter tut oder nicht tut, sondern verantwortlich bleibt immer derjenige, der die Gewalt ausübt. Ja, und das heißt,
so ist
wenn
es.
Wir wollen, dass sich Dinge verändern, dann sind es nicht in erster Linie die Betroffenen, die irgendetwas anders machen müssen, mehr oder weniger machen müssen, sondern dann dürfen wir als Gesellschaft aktiv werden und dann sind es vor allen Dingen auch Männer, sind überwiegend Männer, die Täter sind, aber sagen wir, müssen wir einfach gucken, wie wir in der Gesellschaft auch dafür sorgen können, dass der Spielraum kleiner wird. Und der wird, glaube ich, kleiner, je mehr wir anfangen, darüber
wenn
zu sprechen.
Wenn es klarer wird und wir... Ja.
Das haben wir getan. Ich gucke so ein bisschen mit einem Auge ganz vorsichtig auf die Uhr. Und Jana, ich habe so das Gefühl, wir haben unglaublich viel heute hier angesprochen, angerissen. Was meinst du? Gibt es noch irgendwie eine ganz wichtige Message, die du hier heute platzieren möchtest?
Ja.
Dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen.
Ich glaube, nur noch mal zu unterstreichen, was ich eigentlich auch so gerade gesagt habe, dass ich dieses Buch heißt Unsagbar, weil es gerade, finde ich, noch unsagbar ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass dieses Buch einen Beitrag leisten kann, das Thema sexualisierte Gewalt, das Thema Gewalt an Frauen insgesamt besprechbarer zu machen. Und ich glaube wirklich daran, dass je mehr wir darüber sprechen, je mehr es Anlaufstellen gibt in Organisationen, in unserem Land, also je mehr Orte es gibt, an die Frauen sich wenden können, umso kleiner wird der Spielraum für Täter. Davon bin ich überzeugt und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast hier heute, wir Anna und ich mit dem Buch, da einen Beitrag zu leisten können.
Ja. Ja. Was ich mir wünsche, Caro, weil das wünsche ich mir wirklich sehr, und das ist auch dann, dass man auf die Frauen schaut. Nicht auf den Täter. Also ja, das hast du ja auch so toll beschrieben. Das hat mich echt beeindruckt, weil um das System zu verändern, müssen wir gucken, wie, du hast es im Nebensatz gesagt, wie geht es der Frau dabei? Und was wäre für so jemand besser? Also absolut hin zur Frau. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Es geht ganz kurz in die andere Richtung, das neue Prostitutionsgesetz. Da kann man auch sehen, dass die keine Sexarbeiterinnen befragt haben. Mhm. Also die drin sind, in dem die Betroffenen, die whatever, die da arbeiten, also die könnten viel besser sagen, wie es geregelt sein könnte. Und das wünsche ich mir. Das ist von außen, weil ich weiß, dass du in deinem Buch auch darüber, genau darüber schreibst, dass das eins der ersten Gründe war, warum du, also das, was du gelernt hast bei Lara, bei der Beratungsstelle, es geht um dich. Ja. Wir müssen dich stabilisieren. Mhm. Du musst wieder zu dir kommen. Du musst das Gefühl haben, dass du selbstwirksam bist. Und nicht, das System fährt über dich drüber und der Täter kommt wieder ins Bild. Also das habe ich so verstanden. Vielen, vielen Dank dafür. Also und echt beeindruckend, ein Buch zu lesen. Ich habe viel gelernt.
Wir legen es unsagbar, wir nennen den Titel nochmal, wir legen es euch allen sehr ans Herz. Und sollte zufälligerweise vielleicht hier irgendeiner der Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerin zugehört haben, man weiß es ja nicht. Wir haben die Wünsche ja, die wir ans Rechtssystem und was sich verändern müsste, oder du, Jana, hast sie ja ganz klar formuliert, die stehen jetzt da, so. Und ich komme jetzt mit meinem kleinen Sprüchlein noch ums Eck, das bleibt nicht aus, also wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, Themenwünsche oder Anregungen, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Und ja, für heute bleibt uns jetzt erstmal nur noch Tschüss zu sagen. Lest Janas Buch und wir hören uns. Bis ganz bald. Und vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ich danke euch.
Ja, sehr gerne. Ja.
Vielen Dank.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.